Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Nun darf ich dir das Wort übergeben, Ivan.
Meine Liebe, ich begrüße euch ganz herzlich für unsere heute Morgen Andacht. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich freue mich, viele Gesichter zu sehen. Ich habe gestern mir Gedanken gemacht, also das Konzert war sehr gut und es hat ein bisschen lang gedauert. Dachte mir, ja, bestimmt morgen wird bestimmt die meisten ein bisschen länger schlafen, aber Gott sei Dank hat mich enttäuscht. Und ihr seid alle da. Die meisten von euch sind in der deutschen Sprache aufgewachsen. Also die meisten beherrschen sehr gut die deutsche Sprache. Und das ist schön so. Und, die meisten beherrschen auch sehr gut den Schweizer Dialekt. Und das ist auch gut so. Ich beherrsche weder der Hochdeutsch noch der Schweizer Dialekt. Das heißt, heute werden wir zusammen einen neuen Dialekt lernen. Mein Privatdialekt. Ich mache mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich in der Wetzikoner-Gemeinde eine Predigt gehalten. Ich habe alles so gut wie möglich organisiert, vorbereitet. Ich war wirklich bereit. Dann habe ich meine Predigt gehalten und am Schluss an der Tür kommt eine liebe Schwester und sagt zu mir: Du, es war so schön, deine Predigt. Aber eine Frage habe ich an dir. Dann habe ich sie gesagt: Ja, stellt nur die Frage. Von welchem Kanton kommst du? Du sprichst doch ein anderes Dialekt. Man kann schon verstehen, aber das ist anders. Und Deutschsprache ist eine schwere Sprache, muss ich sagen. Gestern habe ich gesehen, die Maria José hat fast die ganze Zeit auf Spanisch gesungen und die ganze Verfassung des Liedes war auf Englisch. Es war so einfach, 1:1 Portugiesisch und Englisch, aber auf Deutsch, das geht eben nicht. Und deshalb wollte ich euch mal einladen, dass wir wieder ein kurzes Gebet sprechen. Ich möchte euch einladen, eure Augen zu schließen und wir werden einfach mit Gott wieder sprechen. Lieber Vater im Himmel, sei gelobt und gepriesen, Herr. Da sind wir hierher gekommen. Wir sind hier gekommen, Herr, um deine Worte zu hören. Ich kenne einige jungen Leute, die da sind, aber ich kenne nicht genau, was sie brauchen, was es in ihrem Herz haben. Was haben sie für Anliegen oder was haben sie für Schwierigkeit oder für Hoffnung? Aber du kennst, Vater, jede einzelne Person, die hier ist. Und wir wollen dir, Herr, bitten, dass du uns segnest mit deinen Worten. Wir wollen dir deine Worte hören, Herr. Wir wollen wieder erbaut werden durch deinen Heiligen Geist. Schenk uns die richtigen Worte. Und auch, Herr, ein offenes Herz, um das zu verstehen. Und nicht nur offenes Herz, sondern dass wir auch verstehen und das auch umsetzen in unserem Leben. Herr, gib uns Geduld und segnest du uns mit deinem Heiligen Geist. Im Namen von Jesus Christus, das bete wir dir. Amen. Meine Lieben, es wurde in Matthäus Kapitel 14, den Vers 23 bis 27 gelesen. Das Thema unsere Morgenandacht heißt das Geheimnis des Erfolges. Hier in Vers 23 steht geschrieben: Und als er, das Volk, hat gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Manchmal müssen wir von, von der Volksmengen uns entfernen. Manchmal brauchen wir Zeit für uns allein. Manchmal müssen wir wirklich weggehen, uns verstecken, uns wirklich um alles Gedanken zu machen. Bei Jesus war genau das gleiche. Er war mit dem ganzen Volk, alle wollen etwas von ihm haben. Und er hat versucht, alle seine Hoffnungen zu entsprechen. Aber wenn alles vorbei war, dann hat er die Volksmenge zurückgesendet nach Hause zu ihrem Platz. Und wenn sie weggegangen waren, Jesus hat einfach Zeit genommen. Und als er Zeit genommen hat, er hat etwas ganz bestimmt gemacht, nämlich er stieg auf den Berg. Und dort bleibt er. Meine Liebe, Jesus hat auf dieser Erde, ist einfach der einzige Mensch, der sehr viele Wunder gemacht hat. Jesus hat Aussätzige geheilt. Jesus hat, also Gelähmten können wieder gehen, Blinden können wieder sehen. Menschen, die bösen Geistern besessen waren, wurden befreit. Toten auferweckt. Er wurde versucht und ganz tief geprüft, aber nie gesündigt. Wie hat überhaupt Jesus das alles gemacht? Wo war das Geheimnis? Bitte sagt mir nicht, dass weil Jesus Gott war für ihn einfach. Es ist wahr, Jesus war Gott, aber gleichzeitig war er völlig Gott und völlig Mensch. Da ist ein Mysterium, das ist ein Geheimnis, die wir, solange dass wir auf dieser Erde sind, wir werden das nie richtig 100% verstehen. Er war Gott und er war Mensch. Viele sagen einfach, ja, für Jesus war wirklich einfach. Er war sowieso Gottes Sohn. Ich mache mir sogar Gedanken, es steht geschrieben, dass Jesus wurde in allen Bereichen geprüft, er wurde versucht, aber er hatte nicht gesündigt. Eines Tages habe ich selber, während ich in Zürich mit ein paar Drogensüchtigen gearbeitet habe, habe mich selber die Frage gestellt, wurde Jesus überhaupt auch Mühe gehabt mit Drogensüchtig zum Beispiel? War für ihn das eine Versuchung? Oder die Prostituierte? Das war bestimmt, wie war das für Jesus? Dann musste ich einfach weiter studieren und habe das festgestellt, dass Drogensüchtig oder alle Versuchungen, dass wir konfrontieren in unserem Alltag, war für Jesus keine Versuchung. Die große Versuchung für Jesus war, seine göttliche Macht für sie zu gebrauchen. Das war für ihn eine große Versuchung. Alles andere, das war keine Versuchung. Und Satan wusste es ganz genau und deswegen haben wir in Matthäus das Bericht, dass er in der Wüste gesendet wurde nicht. Und dort wurde geprüft, wurde versucht. Und dort musste, Satan hat immer wieder gesagt, also wenn du Gottes Sohn bist, mach das. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, also gib den Befehl und die Engel sollten hierher kommen. Das war die Versuchung für Jesus. Aber bevor er der Himmel weggegangen ist, hat er mit seinem Vater ein Bündnis eingeschlossen. Und zwar, dass er nie seine göttliche Macht für sich benutzen würde. Aber die Kraft, dass er Kranken geheilt hat, Sünden vergeben hat, Toten auferstanden hat, das war nicht seine göttliche Kraft, sondern die Macht, dass er als Menschen von Gott bekommen hat. Und diese Kraft hat er bekommen, als er das Volk zurück zu ihrem Platz sandte. In diesem Moment, er nahm Zeit. Zeit in der Stille. Er ging auf den Berg. Er verbrachte Zeit im Gebet. Allein mit seinem Vater. Ich bin einfach sehr überrascht und sehr dankbar, dass seit dem Anfang unserer Jahwe 09 der Reinhard hat das erwähnt, der Heimut auch. Und zwar, wie wichtig ist das Gebet? Wie wichtig ist in unserem geistlichen Leben, wie wichtig ist das Gebeten? Und ich wusste es nicht von genau dem Inhalt vom Thema von beiden, aber es ist unglaublich, wie Gott versucht uns wieder das klar zu machen. Meine Lieben, wollt ihr überhaupt im Glauben lebendig sein, motiviert sein, dann braucht ihr etwas sehr wichtig, und zwar das Gebet. Man sagt, niemand hat gelebt, wie Jesus gelebt hat, weil niemand gebetet hat, wie Jesus gebetet hat. Vielleicht, ich predige heute Morgen für jemanden, der eine Sünde im Leben hat, dass er es nicht überwinden kann. Vielleicht predige ich für irgendeinen Jungen, der einfach wirklich Mühe hat, sein geistliches Leben wirklich weiterzuführen. Oder dass praktisch einfach, er geht jeden Sabbat in der Gemeinde, oder sie geht jeden Sabbat in der Gemeinde, und das ist alles. Oder ist Adventist, weil, ja, er ist doch in einem adventistischen Heim aufgewachsen. Er hat einfach den Vater verloren. Vielleicht predige ich auch heute für jemanden, die nicht vergeben kann. Jemand, die sie gebunden und versklavt durch die Sünden geworden ist. Wisst ihr was? Wir sollen das Geheimnis entdecken, das Geheimnis, das Jesus entdeckt und praktiziert hat. Er hat das Böse gesiegt, nicht weil er Gott war, sondern weil er als Mann und Menschen gelernt hat, von seinem Vater abhängig zu sein. Wann hast du deinen Pastor gesehen, ein Gelähmt heilen? Habt ihr mich verstanden? Wann habt ihr gesehen, so, euer Pastor, da war ein Gelähmt und er hat einfach gebetet und dieser Gelähmte ist einfach wieder gesund geworden? Warum können wir das nicht mehr machen? Warum ist diese Kraft einfach weg? Erinnert euch an einen Jungen namens Petrus. Er war auf dem Weg zum Tempel in Jerusalem und an der Tür des Tempels. Er hat einen Gelähmten getroffen. Und dieser Gelähmte bat Petrus um eine Almosen. Und Petrus sagt, diese Geschichte steht in Apostelgeschichte 3, Vers 6. Und der Gelähmte sagt zu Petrus, bitte gib mir eine Almosen. Und Petrus sagt, das habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Ich habe kein Gold, kein Silber. Aber was ich habe, ich gebe dir. Steh auf und geh. Und es ist ein Wunder passiert. Also Petrus, genau dieser Petrus, einmal in seinem Leben war ein Verräter und gegen Gott sehr stark gesündigt. Er hat sich von seiner Sünde bereut und hat gelernt, von Gott abhängig zu sein. Und hat auch gelernt, allein in Gebet die Gotteskraft zu suchen. Seine Gemeinschaft war so stark, dass er hat sogar eine Frau namens Tabea von Tod auferweckt. Wo ist diese Kraft in der Gemeinde heute? Die Gelähmten heilen, die Blinden sehend macht, die böse Geister ausgetrieben werden. Wisst ihr, warum fehlt uns die Kraft? Ich wiederhole es, weil wir das Geheimnis der Herr Jesus nicht gelernt haben. Und das ist das Geheimnis des Erfolges, nämlich, dass wir beten. Helen White sagt, Jesus, bei der Sonnenuntergang war Jesus auf die Knie. Und am nächsten Tag bei Sonnenaufgang, Jesus war immer noch auf die Knie. Wann ist das letzte Mal, dass du eine Stunde im Gebet verbracht hast? Ich werde die Frage andere stellen. Wann haben wir das letzte Mal mindestens eine Stunde im Gebet verbracht? In Brasilien, es macht auch sehr viel in die evangelistische Richtung. Und eines Tages haben 12 Prediger von verschiedenen Bezirken entschieden, zusammen 2-mal in der Woche am Morgen zu treffen und Andacht und Beten, so 2 Stunden ungefähr zusammen zu verbringen. Und in diese 2 Stunden, sie sollten einfach die meiste Zeit im Gebet verbringen. Es war interessant, was ich von ihnen gehört habe, nämlich, als sie gebetet haben, sie haben es bemerkt, wie Gott ihnen gefüllt hat mit dem Heiligen Geist. Stellt ihr mal vor, 12 Predigt zusammen am Beten. 1 Stunde lang. Was für eine Kraft, was für eine göttliche Kraft haben diese Männer von Gott bekommen. Wir wollen die Macht der Bosheit überwinden. Niemand braucht das Gefühl von niedergeschlagen oder demotiviert im geistlichen Leben zu haben. Und das ist manchmal so. Ich merke in unserer Gemeinde, viele von unseren Jungen, nicht nur die Jungen, sondern fast die ganze Gemeinde, sie sind einfach Konsumenten geworden. Sie kommt fast jeden Sabbat in der Gemeinde. Was gibt? Was werden wir für eine Speise heute bekommen? Und wenn es vorbei ist, wünsche ich euch einen schönen Sabbat. Auf Wiedersehen. Tschüss zusammen. Und nach Hause. Ich sehe unsere Jungen, die wirklich gelähmt sind. Sie haben keine Kraft. Sie haben keine Motivation. Es fehlt einfach irgendwas und sie haben keine Initiative, so etwas zu machen. Also ich will nicht allgemein sagen, aber im großen Teil ist es einfach so. Sie erwartet immer wieder, ja, also warten wir mal drauf, dass irgendjemand kommt und macht das für uns. Meine Liebe, wir brauchen nicht demotiviert zu sein, deprimiert zu sein im Glauben, in unserem geistlichen Leben. Wenn du so gerade lebst, ich bitte dich, wende dich wieder zu deinem Vater. Betet ihm, sagt ihm, dass du so ein Leben willst und nicht mehr weiterhaben. So ein geistliches Leben möchtest du nicht weiterhaben. Eines Tages habe ich selber das erfahren. Viele von euch kennen schon die Geschichte, ich war ungefähr 10 Jahre Pfingster. Und durch die Pfingst bin ich zu Adventisten gekommen. Seit meiner Kindheit wollte ich immer wieder Gottes Wille tun. Ich war ernst mit alles, was ich gemacht habe. Obwohl, dass ich zu der Pfingstgemeinde gegangen bin, weil ich ziemlich einsam fühlte. Und als ich dort war, für mich mein Hauptziel ist das gewesen, ich möchte Gott dienen. Ich möchte so gut wie möglich alles machen, um Gottes Namen zu verkünden, Gottes Botschaft zu verkünden. Es waren 10 Jahre. Nach 10 Jahren, ich habe einfach Jugendgeleitet, ich habe einfach sehr viel gemacht, aber eines Tages habe ich mich selber gefragt, was ist der Sinn von Ganzen? Ich komme einfach nicht mehr nach. Also, es fehlt mir irgendwas. Und ich war im Bus auf dem Weg zu meinem Ort, meinen Vater zu besuchen. Und ich habe ein ernstes Gebet gesprochen. Ich habe ernst mit Gott gesprochen. Herr, wenn du doch mein Leben nicht veränderst, ich höre einfach auf mit diesem ganzen Theater. Ich kann es nicht mehr. Ich gehe in die Gemeinde jeden Sonntag, ich singe, ich mache, wir machen einfach viele Sachen, aber dann nachher fallen wir wieder zurück ab dort, wo wir waren. Oder ich falle wieder zurück und es ist alles wieder das Gleiche. Ich will nicht mehr so ein Leben haben. Entweder veränderst du das ganz oder ich höre damit auf. Ich werde einfach mein Leben so leben, wie es so wie es kommt. Das war in der Nacht. Ich schaue nach aus, die Sterne. Ich hatte ein paar christliche Musik mit Kopfhörern. Und die Tränen fließen und bin eingeschlafen. Und nächsten Tag habe ich mit den Adventisten begegnet. Mein Leben hat sich verändert. Heute bin ich eine Predigt. Keine Versuchung, meine Liebe, keine Versuchung, die dich ist stark oder groß genug für denen, die gelernt hat, von Gott abhängig zu sein. Es gibt Kraft in dem Namen von Jesus Christ. Glaubt ihr daran? Es gibt Kraft. Und wie soll diese Kraft einfach für uns, wie soll diese Kraft gebrauchen? Es ist da zur Verfügung. Und ich sage noch einmal, sagt mir nicht, weil Jesus Gott war, ist für ihn alles sehr einfach gewesen. Es war nicht einfach. Während Jesus Zeit im Gebet verbracht hat, er hat seinen Jüngern gesagt, sie sollten einfach mit dem Schiff, sie sollten einfach weiterziehen. Und Jesus nahm Zeit zum Gebeten. Und die Jungen, sie waren auf dem Fisch, auf dem Boot. Und ich habe mich selber gefragt, was haben wahrscheinlich die Jungen auf dem Boot gemacht? Was haben sie wahrscheinlich miteinander, untereinander unterhalten? Was haben sie diskutiert? Was war das Thema von ihren Gesprächen? Meine Liebe, was sind die Themen von euren Gesprächen, wenn ihr unter Freude seid? Was sind die Themen von euren Gesprächen, wenn ihr in der Arbeitsplatz seid, wenn ihr in der Schule seid? Was sind die Themen? Was redet oder worauf reden die Leute? Besser gesagt, worauf reden einfache Fischer? Stell dir mal vor, alle Jungen waren Fischer. Und was reden die Fischer, wenn sie zusammen sind? Die meisten waren wirklich nicht hochgebildet, also gut ausgebildet. Was reden sie, wenn sie zusammen sind? Können die anderen, wenn du mit deinen Kollegen bist, oder wenn wir unter Kollegen sind, können die anderen uns merken, dass wir Licht sind, dass wir Salz sind? Können Sie das merken, dass wir etwas anderes sind? Die Jünger haben bestimmt über alles möglich geredet, aber bestimmt haben sie nicht an das Gebet gedacht. Gemeinschaft mit Gott, sie waren so glücklich, es ist alles so gut gelaufen vorhin. Der Text von Vers 24 sagt uns, und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Der Wind stand ihm entgegen und das Meereswasser fing an, in den Boot einzutreten. Wahrscheinlich haben sie gedacht, weil sie von Jesus entfernt hat, alles ist schlecht gegangen. Es gibt viele Menschen, die das sagen, möchtest du, dass alles in deinem Leben gut läuft, gut geht, dann darfst du auf keinen Fall von Jesus weggehen. Also, weil wenn Jesus bei dir ist, dann, also wenn du bei Jesus bist, es wird alles gut laufen. Meine Liebe, das ist falsch. Das ist ganz falsch. Weil ich habe mir auch selber gefragt, wäre Jesus auf diesem Boot mit den Jungen? Wer hätte Jesus die Jungen begleitet? Wäre er zusammen mit ihnen? Wurde der Abend verdunkelt? Würde die Finsternis kommen? Hätten zum Beispiel keine Wind entgegen aufgestanden? Wurde das Wasser im Boot nicht eintreten? Hätte sie nicht Angst um ihr Leben gehabt? Aufpass mit unserer Antwort. Denn in einer anderen Situation, Jesus war mit ihnen auf dem Boot und der Abend ist auch dunkel geworden und der Wind stand auch ihnen entgegen und das Wasser ist auch im Booten eingetreten und die Jungen hatten auch Angst gekriegt. Das bedeutet, auch wenn Jesus im Leben eines Menschen gegenwärtig ist, können Schwierigkeiten entstehen. Und wenn er abwesend ist, können auch Schwierigkeiten entstehen. Also das heißt, wenn du in geistlicher Gemeinschaft mit Jesus lebst, du kannst Menschen, das du liebst, durch den Tod verlieren. Wenn du lebst im Gebeten und durch deine Bibel lesen, dein Geschäft kann auch im Konkurs gehen. Ein Krebs kann in deinem Leben eindringen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass der Schmerz, die Krankheit, das Leiden, der Tod und so weiter sind Eigentümer oder sind Erben nur für denen, die Jesus nicht angenommen haben, die von Jesus nicht wissen wollen. Die Jesus lieben, und die Jesus angenommen haben, sie können auch Kranken werden. Lazarus ist ein enger Freund von Jesus gewesen und er ist krank geworden. Und seine Schwestern haben Bote zu Jesus gesendet. Herr Jesus, Lazarus, der, das du liebst, der ist krank. Meine Liebe, das zeigt, dass auch wenn wir mit Jesus auf dem Schiff sind, können auch alle mögliche Not entstehen. Jesus hat uns nie versprochen, dass wir, weil wir mit ihm sind, weil wir ihn angenommen haben, nie mehr Probleme in unserem Leben haben würden. Das ist eigentlich eine Demagogie der Religion. Ich würde euch fast sagen, wenn wir, gestern waren wir draußen am Evangelisieren, hätten wir da draußen gesagt, wenn ihr am Sabbatabend, am Samstagabend zu unserem Konzert kommen, dort wird ein Pastor geben. Der Pastor Reinhard wird für euch beten. Und wenn er für euch betet, wenn ihr tödlich krank seid, also wenn ihr wirklich ziemlich krank seid, er wird für euch beten und ihr werdet geheilt. Ich könnte mir vorstellen, das würde einfach ganz voll von Menschen sein. Oder habt ihr keinen Job? Macht ihr keine Gedanken, kommt heute Abend, der Pastor Reinhard wird für euch betet und ihr werdet bestimmt einen Job für 10.000 Franken im Monat bekommen. Kommen nur! Ich würde euch sagen, hier würde einfach ganz voll sein. Es war sowieso voll, Gott sei Dank. Ohne diese leere Versprechung. Aber es war voll, Gott sei Dank. Aber hätten wir das gemacht, hätten wir wirklich nicht Platz hier auf diesem Feld. Lazarus. Herr, Lazarus, der, das du liebst, ist krank. Das ist die Demagogie der Religionen. Und es gibt viele christliche Religionen, die so etwas verspricht. Kommt, bringt dein Geld, bringt das alles und wir werden für dich das und jenes machen. Jesus war im Boot und das Wasser ist eingetreten. Jesus war eine enge Freund von Lazarus und trotzdem Lazarus ist krank geworden und er ist gestorben. Jesus war in einer Hochzeit und dort fehlt der Wein. Wo ist Jesus denn? Vielleicht kannst du sogar mir fragen, so, was bringt mir überhaupt Adventist, ein Christ zu sein. Also wenn ich mit Jesus bin, wenn ich mit Jesus wandle, muss ich leiden. Und wenn ich ohne Jesus wandle und bin, leide ich auch. Wo ist der Vorteil, überhaupt Jesus anzunehmen, ihn in meinem Leben zu haben? Vorteil. Das ist typische menschliche Gedanke. Wir wollen in allen Bereichen Vorteil haben. Falsche Motivation. Ich bin nicht beim Jesus, weil ich Vorteile habe gegenüber den anderen. Obwohl, dass wir gewisse Vorteile dort haben. Aber ich bin mit Jesus, ich wandle mit ihm. Ich habe ihn angenommen, weil ich ihn liebe. Falsche Motivation ist was in unserer Welt das große Problem. Wenn die Guten leiden und die Bösen auch, wo liegt dann die Unterschiede? Was ist der Vorteil, Jesus im Leben zu haben? Ich werde euch mal erklären. Diejenigen, die Jesus nicht haben, nicht angenommen haben oder nicht annehmen wollen, sie leiden. Sie werden kranken, sie sterben. Aber der Unterschied liegt darin, dass wenn sie leiden, ihre Leid ist wie eine Wunde, die nie geheilt wird. Es ist wie eine bösartige Krebs, die innere des Körpers alles abfrisst, bringt Verzweiflung und tötet. Die, die Jesus im Leben haben, können auch sterben, können kranken werden, können leiden, können durch einen Unfall ums Leben kommen. Weil wir in einer Welt leben, wo Satan regiert und seine größte Genuss und Freude ist, die Menschen Schaden und Leiden verursachen. In 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 13, Paulus sagt uns das. Wir sollten nicht leiden wie diejenigen, die Jesus nicht haben, die keine Hoffnung haben. Wir haben doch Hoffnung. Und das macht den Unterschied. 1. Thessaloniker Kapitel 4, Vers 13. Und der Unterschied ist, dass das Leiden einer Person, die mit Jesus ist, ist einfach anderes. Es ist wie eine gutartige Krebs, wenn man das so sagen kann. Es tut weh, es blutet, aber es wird geheilt. Und mit der Zeit bleibt nur die Narben und die Narben tut nicht mehr weh. Da ist der Unterschied. Diejenigen, die ohne Christus leiden, sie will sie umbringen. Sie sehen keine Lösung mehr ins Leben. Also sie weiß es nicht mehr, was sie machen können. Ich mache mich noch erinnern, als diese Krise, das Finanzkrise angefangen hat. Wie viele Menschen haben ihre Leben weggenommen, weil sie nicht mehr die Idee haben, die Hoffnung mehr haben, wie können sie ihre Schuld ausgleichen? Keine Hoffnung mehr. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihr Leben weggenommen. Diejenigen, die mit Jesus leidet, er weint auch. Aber der wird nicht hoffnungslos. Denn die wissen, dass morgen wird ein neuer Tag geben. Jesus hat dich nicht versprochen, dass du nicht leiden wirst. Aber hat dir doch versprochen, er wird jeden Tag bei dir sein. Jeden Moment. Vielleicht bist du einer, die deine Glaube an Jesus am Auseinanderfallen ist. Vielleicht bist du einer, die weiß nicht genau mehr, warum kommst du in der Gemeinde. Vielleicht hast du auch jemand wichtig in deinem Leben verloren und bis jetzt hast du es noch nicht richtig verkraftet. Vielleicht hast du Gott gebetet um eine bestimmte Bitte und du hast gefastet, du hast alles möglich gemacht und du hast die Antwort noch nicht bekommen. Und du fragst dich selbst, was ist eigentlich los? Wieso hört er mich nicht? Meine Liebe, Gott weiß alles. er kennt dich ganz genau. Und die Jünger hatten bestimmt am Anfang, als sie auf dem Boot waren, keine Angst. Da steht geschrieben in Vers 24 und das Boot von Matthäus 14. Und das Boot war schon weiter vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. Denn der Wind stand ihm entgegen. Ich kann mir vorstellen, dass die Jungen, sie waren Fischen. Jahrelang haben sie diese Berufe praktiziert. Ich kann mir vorstellen, dass sie keine Angst hatten am Anfang. Sie haben viele Stürme erlebt. Und jetzt hat doch wieder ein Sturm angefangen, aber das wird bald wieder vorbei sein. Und sie versucht mit aller Möglichkeit, das Wasser aus dem Boden zu schaffen. Und sie schafft das Wasser aus und kommt wieder Wasser rein. Und Wasser aus, wieder Wasser rein. Und das war, steht geschrieben, um 9 Uhr. 10 Uhr, dasselbe. 11 Uhr, immer noch das Gleiche. Mitternacht, immer noch Wasser raus und Wasser rein. Ich kann mir vorstellen, jetzt haben sie langsam Angst um ihre Leben gehabt. 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, sie sind bestimmt müde geworden. Und in der Bibel steht geschrieben, im Vers 25, aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und gingen auf dem See. Musste Jesus so lange warten? Oder anders gesagt, Moment mal, er kennt alles, er weiß alles. Hat er nicht bemerkt, dass wir in Not waren? Musste so lange warten? In der Bibel steht geschrieben, in der vierten Nachtwache. Meine Lieben, die Juden haben die Nacht in vier Teile geteilt. Und zwar die erste Nachtwache ist von 18 Uhr bis 21 Uhr. Die zweite Nachtwache ist von 21 Uhr bis Mitternacht. Die dritte Nachtwache fängt es um Mitternacht bis 3 Uhr morgens. Und die vierte Nachtwache fängt um 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Das heißt, Jesus ist einfach in der letzten Moment erschienen. Praktisch die Hoffnung war verloren. Man sah keine Lösung mehr. Man sah keine Ausweg mehr. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben schon auf dem irgendeinen Hof gelebt oder normalerweise früher morgen, so gegen 4 Uhr, 5 Uhr, ist der Moment, dass die Nacht am dunkelsten ist. Die Finsternis ist einfach, ja, wie kann man das sagen, ist am dunkelsten. Habt ihr es verstanden? Okay. Und das ist in diesem Moment, wo die Jungen auf diesem Boot waren, in dem Moment, dass sie keine Chance mehr hatten, in dem Moment, dass die Nacht wirklich ganz dunkel war, da ist Jesus. Jesus ist für ihn erschienen. Jesus kam in dem Moment, wo die Nacht am dunkelsten war. In der schlimmsten Zeit ihres Lebens, als die Nacht wirklich keine Hoffnung mehr brachte, wo die Hoffnung nicht mehr da war, dann erinnert sie die Menschen an Gott. Habt ihr das schon festgestellt? Manchmal, wenn in unserem Leben wirklich der schlimmste Moment erreicht, was machen wir? Wir flehen zurück zu Gott. Wir gehen zurück und wir bitten, Herr, hilfst du uns? Und das hat genau das gleiche die Jünger gemacht. Sie schrien, Herr, erlöst uns. Uns von diesen dunkelsten Momenten. Vers 26 steht geschrieben, und als ihn die Jünger sahen, auf dem See, auf den See gingen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst. Wahrscheinlich haben sie so etwas erwartet. Wahrscheinlich sie haben gedacht, ja, wir sind in Not. Jesus weiß, dass wir in Not sind und er wird da mit einem Rettungsboot kommen und er wird uns retten. Oder er wird mit einer Rückschraube oder weiß man noch immer. In unseren heutigen Tagen gedacht. Aber Jesus kam durch eine Art und Weise, dass sie selber nicht erwartet haben. Sie hat sie erschrocken. Sie hat Angst. Sie hat fast gedacht, das ist doch ein Gespenst. Das kann doch nicht möglich sein. Meine Liebe, Jesus wird sich in deinem Leben, in unserem Leben sich zeigen, wie und wann er will. Und nicht wie und wann wir es erwarten, wie und wann wir es wollen. Wie als Pastoren, wir müssen ein Leben in Abhängigkeit von Gott leben. Ständig stehen wir unter Prüfungen. Ich habe ein 6-jähriges Kind, der Matthäus. Ich liebe meine Kinder. Und wenn heute ein Unfall passiert mit meinen Kindern und wenn meine Kinder zum Hospital kommen, zur Intensivstation, ich kann einfach als Prediger Gott beten: Herr, heilt meine Kinder. Herr, bitte lass das nicht zu, dass er stirbt. Herr! Und Stunden danach erfahre ich, dass meine Kinder gestorben ist. Es heißt nicht, dass Gott meine Gebete erhört, nicht erhört hat. Er hat doch meine Gebete erhört, aber er hat nicht beantwortet, wie ich erwartet habe. Wahrscheinlich hast du das auch erlebt. Du hast für irgendwas gebetet und keine Antwort bekommen. Meine Liebe, du bist nicht allein auf diesem Boot. Jesus hat das Gleiche erlebt. Er war auf dem Golgotha, Matthäus 26, Vers 39. Dort steht geschrieben, dass Jesus sagt: Vater, ist es dir möglich, so gehe diese Kelche an mir vorüber. Ich frage euch, ist diese Kelche von Jesus vorübergegangen? Nein. Aber mit seinem Tod haben tausende von Menschen das Leben bekommen. Lazarus, die Schwestern wollen von Jesus, dass Jesus nur die Heilung bringt. Jesus hat nicht die Heilung, sondern Jesus hat Lazarus zum Leben erweckt. Die Pläne von Gott sind größer und besser als unsere. Als Prediger hier in Bern und auch früher als Laienpredigt. Ich habe immer wieder Anrufe bekommen, Briefe bekommen. Leute sind zu mir gekommen und gesagt: Ich kann es nicht mehr. Und ich sage euch, Leute, das waren wirklich krasse Sachen. Wie die Drogenabhängige. Es kommt eine Situation, wenn du eine Drogenabhängige begegnest, mit dieser Person redest. Es ist unglaublich, wie sie davon abhängig sind. Es ist nur ein Wunder, die diese Menschen befreit kann. Eine Prostituierte auch. Eine, die homosexuell ist. Nur durch ein Wunder. Und sind Menschen zu mir gekommen, haben Briefe gesendet: Ivan, ich kann es nicht mehr. Ich gebe einfach auf. Ich werde einfach mein Leben ausleben, so wie es kommt. Meine Liebe, ich sage euch, Gott hat große Pläne. Ich habe ihnen gesagt, Gott hat große Pläne für euch und Gott hat für uns auch große Pläne. Aber unsere Gebete antwortet er, wie er will und wann er will. Lieber Vater im Himmel, es wurde heute hier sehr viel gesprochen. Es waren Sachen, dass ich im Herz schon lang getragen habe. Das Geheimnis des Erfolges liegt in deinen Händen. Liegt in der Beziehung mit dir, in der Gemeinschaft, in der stillen Zeit, die wir zusammen verbringen. O Vater, manchmal fühle ich, Oder bekomme ich das Gedanke, der Martin Luther King zu sein? Ich habe große Träume für diese Schweiz. Herr, ich träume, dass wir mehr und mehr Menschen für dich gewinnen werden. Aber manchmal kommen wir auf eine Realität. Wie werden wir das schaffen? Aber dann deine Worte bringen uns die Antworten. Die Gemeinschaft mit dir, das Studium deines Wortes, ist die Quelle des Kraftes. Herr, die Menschen können von nichts weitergeben, wenn sie selber von dir etwas bekommen haben. Ich bitte dir, Herr, dass du uns segnest. Eigentlich will ich dir schon danken, dass so gut gelaufen ist bis jetzt. Und wir wollen dir auch danken, dass du unsere Gebete hörst. Nimmst du alle unsere Jugendleute von der ganzen Schweiz, der ganzen Europa in deine Hände und erweckst uns, Herr, im Geist. Im Namen von Jesus Christus, wir danken dir.